Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zurück zum Bildungsauftrag mit Pugi und Wilken, euer Praktikum für die Ohren. In diesem Podcast wollen wir versuchen, euch die bunte Welt der verschiedenen Berufe aufzuzeigen, welche Vor- und Nachteile es gibt und ob dieser Beruf vielleicht auch was für dich ist. Heute haben wir Lukas und Maurice zu Gast, die uns etwas darüber erzählen, wie man ein Unternehmen gründet. Was genau dahinter steckt, das werden die beiden uns jetzt mal erklären. Erstmal herzlich willkommen, Lukas und Maurice. Hi.
Moin.
Moin.
Geht's euch gut?
Soweit, so gut, ja.
Habt ihr Bock?
Wir freuen uns sehr. Erste Mal Podcast, wir freuen uns und sind ein wenig, ich will nicht sagen aufgeregt, aber gespannt, wie es wird.
Ja, super. Normalerweise, auch das wissen auch die Zuhörer, haben wir uns immer einen Zettel bereitgelegt, wo die Fragen draufstehen mit Einleitung und was sagt der Pascal, was sagt der Christoph und bla 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 bla. Heute mal nicht, heute ist mal alles anders. Ich habe kein richtiges Mikrofon, ich muss mit einem Gaming-Headset aufnehmen. Ich bin nicht beim Pascal zu Hause, ich sitze auch zu Hause, Pascal ist zu Hause. Wir haben keine Zettel, wir schauen mal, wie es wird.
Das ist so richtig Nostalgie, wenn ich dir da mal reingrätschen darf, ne?
Ja, so haben wir angefangen.
So haben wir angefangen, ja. Irgendwie von Remote einfach irgendwie geblabbelt. Naja, aber passt.
Das kriegen wir hin. So, jetzt geht's dann direkt mal los. Wer von euch beiden möchte euch denn mal vorstellen?
Ich kann sonst anfangen. Mein Name ist Lukas Sonntag. Ich bin Co-Gründer der Cloudcard Grading GmbH. Bin 24 Jahre alt jetzt mittlerweile. und ja, mache das Ganze mit Leib und Seele.
Okay. Dann mache ich mal weiter. Hallo zusammen, ich bin Maurice, habe mit Lukas zusammen die Firma gegründet, bin auch 24 Jahre alt und bin auch zu 50% bei CTG dabei, beziehungsweise Anteilhaber.
Aber zu 110% dabei.
Das ist das Wichtigste.
Okay. TTG, wofür steht das?
Cloud Card Grading. Ganz einfach.
Total einfach.
Also, da muss ich kurz eingrätschen. Der Wilken hat absolut keine Ahnung. Der ist so in dem TCG-Game gar nicht drin. Ich bin ja auf euch gekommen, weil ich ja das Giveaway gewonnen hatte damals.
Stimmt, ja.
Und von daher, wenn er doofe Fragen stellt, ist halt...
Überhaupt nicht, alles gut.
Alles gut.
Vollkommen okay. Vielmehr dann, was ist Grading? Vielleicht, was machen wir mit der Firma? Grading ist grundsätzlich und ganz platt gesagt die Zustandsbewertung von Sammelkarten aller Art. Und da ist ganz wichtig zu differenzieren, dass wir nicht den Wert einer Karte bestimmen, sondern rein den Zustand. Das wird dann in 4 Subgrades meistens unterteilt. Sprich in die Ecken, die Kanten, die Oberfläche und die Zentrierung der Karte, das Vorderrückseite. Und nach der Bewertung dieser Karte wird die Karte in einem Case verschweißt und dann an den Kunden zurückgeschickt. So ganz einfach erklärt.
Das heißt, für mich jetzt als Noob, als keine Ahnung habe, ich habe eine Pokémon-Karte, ja, dann schicke ich euch die zu, dann guckt ihr euch die an. Und sagt, das ist geil. Dann schmeißt er die wieder ein und schickt mir die zurück. Was habe ich denn davon?
Was hast du davon? Du hast einerseits den Zustand konserviert. Das ist für viele Karten ganz wichtig, die in gewissen Price-Ranges liegen. Andererseits wollen viele Kunden auch einfach ihre Karte irgendwie schützen, weil sie vielleicht besondere Momente oder Emotionen damit verbinden. Und viele stellen sich das ins Regal oder ein ganz großer Markt ist, verkaufen sie denn auf eBay oder Card Market und das Grading ist nochmal eine Wertsteigerung für jede Karte. Das variiert je nach Unternehmen. Natürlich die mit der höchsten Reputation am Markt haben damit auch die höchste Preissteigerung, weil damit einfach verifiziert durch eine anerkannte Firma, am Markt anerkannte Firma, der Zustand sichergestellt ist und du somit sicher weißt, okay, die Karte ist so gut, wie draufsteht und damit hat sie dann auch den Wert.
Ja, das finde ich jetzt eigentlich ganz lustig. Ihr sagt, ihr seid 24, ne? Oder 23?
24, ja.
Ja, ich hab Pokémon-Karten gehabt, die älter sind als ihr. Das Problem, ja, ist ja so. Das Problem ist nur, wenn ich mal an früher zurückdenke. Ich weiß ja zum Beispiel, dass dieser Glurak relativ beliebt ist oder teuer ist, ne?
Definitiv, ja. Vor allen Dingen auf Englisch.
Ja, habe ich 3 Stück von gehabt früher.
Ja.
und habe ich halt mitgespielt, weil da
wie viele, wie wahrscheinlich jeder von
wir
uns,
alle,
ja.
Ne?
Ja, wir alle, genau.
Ja.
Also, und wenn man dann überlegt, dass das, weiß ich nicht, für 5, 6, 7, 800 Euro eine Karte verkauft werden kann, da denke ich mir, was habe ich denn als Kind an Wert gehabt?
Ja, da war das ja noch nichts wert.
Definitiv.
Da war der
ja noch nichts. Ich denke einfach, dass das geringe Angebot heutzutage den Preis definitiv ausmacht. Also früher gab es die ja in Massen. Jeder als Kind hatte diese Karten, hat damit gespielt. Und die wenigsten davon haben eben noch den heutigen Zustand, der eben wirklich perfekt noch ist. Also als würde ich den frisch aus dem Booster ziehen. Das ist halt sehr, sehr selten geworden. Und dahingehend ist eben diese hohe Preissteigerung erfordert. Oder also wie sagt man?
Entstanden?
Ja, entstanden.
Okay. Ich hatte durch den Pascal, durch einen Bekannten von Pascal, habe ich noch Karten von wiedergefunden, die auch in Folie drin waren, so, ne? Von, weiß ich nicht, 1996 und waren halt First Edition Karten bei, alle in Holo, und dann bin ich damit zu unserem Comic-Treff gefahren und hab dem gesagt, hier, guck mal, was ist das? Was hältst du davon? Da ist er fast umgekippt, weil er sagte, wo hast du denn diese Karten her? Ich sag, ja, bei mir aus dem Schrank, habe ich früher mit gespielt. So, die sind halt so alt. Da war krass, wie die, da waren halt auch so 13, 14, 15-Jährigen, die ja dachten, wo hat dieser alte Mann diese unheimlich seltene Karten denn her? Wo ich mir dachte, ja, Digga, das sind halt meine Spielzeuge gewesen früher. Das ist halt echt krass, wenn man mal überlegt, was die Karten, früher war es wirklich zum Spielen. Da hast du ja auf Straße mitgesessen, durch die Gegend geworfen und huhuhuhu. Und ich finde Pikachu cooler, deswegen kriegst du jetzt 5 Gluroks dafür.
Ja, so, genau, ne? genau. So ist es. Hauptsache glitzert. Ne?
Ja,
Hauptsache,
genau.
Hauptsache glitzert. Ja. Weg mit dem anderen Scheiß, den wollen wir nicht. Genau.
Genau,
aber
so.
Aber du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt. Und 13, 14, 15-Jährige, denen ist die Kinnlade runtergefallen, als du da die Schätze aus der Tasche gezogen hast. Und ich glaube, das ist was ganz Wichtiges, was wir auch enorm beobachten. Dieses Hobby verbindet natürlich Generationen. Und dadurch, dass die Generation, die damals damit auf dem Schulhof gespielt hat, die Karten mit Gummiband rumgewickelt in der Hosentaschen hatten,
ja,
so lief das. Die sind heute erwachsen, die haben vielleicht zum Hobby zurückgefunden oder haben es bis heute durchgezogen. Die sind heute im Job drinne, die verdienen ein gutes Geld. Und das heißt, dadurch ist natürlich eine ganz andere Masse an Geld in den Markt auch reingekommen, als vielleicht vor 20 Jahren.
Ja.
Was natürlich auch ein Teil dazu beigetragen hat, dass Preise so hoch gegangen sind, weil die Kaufkraft einfach da ist. Und das hat diesen ganzen Markt seit 2020, wo dieser Hype ja nochmal auch hier in der Dachregion in Europa nochmal groß geworden ist, unabhängig von Amerika, ja, so in die Höhe katapultiert hat, dass selbst heute die neuen Set-Karten, wo wirklich also diese Chase-Karten, die jeder haben möchte, schon gute und hohe dreistellige Beträge bis vierstellige Beträge wert sind, weil einfach eine ganz andere Kaufkraft da ist.
Okay. Lass uns aber erstmal jetzt von den Karten, würde ich gerne weggehen und quasi zum Gründen kommen. Ihr seid 24 Jahre alt. Ihr macht das hauptberuflich?
Mittlerweile ja.
Wann habt ihr euch gegründet?
Letztes Jahr im Dezember haben wir die Firma gegründet zusammen und seit ja so Anfang, Mitte des Jahres sind wir beide hauptberuflich tätig in diesem Job.
Das heißt, ihr könnt von diesem Job leben?
Es ist das Ziel.
Ja.
Noch leben wir von unseren Rücklagen natürlich. Ne? Wir sind frisch auf dem Markt, wir sind jetzt 2,5 Monate auf dem Markt.
Und ihr seid 24, welche Rücklagen habt ihr denn? Als ich 24 war, habe ich minus 20 Euro auf dem Konto gehabt.
Ja, es fragen uns immer öfters. Wir haben vorher gute Jobs gehabt, würde ich. Also, oder was heißt, ja, also wir haben gute Jobs gehabt, jeder für sich. Und Maurice und ich, wir kennen uns schon seit über 10 Jahren, sind beste Freunde und uns haben immer so dieses Ziel, irgendwann die eigene Firma zu haben, hat uns immer sehr eng verschweißt. Und einfach so eigene Vision umzusetzen, das war so das größte Ziel. Und wir haben viel darauf hingearbeitet und ich glaube, wir waren eher so die Sommerferien genutzt haben, um einen Nebenjob zu haben, die dann auch schon in Schulzeiten, die dann während der Arbeitszeit, wenn man dann im Job war, nicht am Wochenende feiern war, sondern eher vielleicht dann mehr gearbeitet hat als andere. Und somit dann, viel, so viel es geht, zurück zu legen, um dahin zu kommen, dass wir sagen konnten, okay, wir stehen jetzt so weit, dass wir die Firma gründen. Aber es war nie so geplant, dass wir das hauptberuflich machen. Es war eigentlich ganz anders geplant. Also das ist auch eine Dynamik gewesen in den letzten 12, 13 Monaten, womit wir beide nicht gerechnet hatten, muss man dazu sagen. Also wir haben auch viele Ufer dann abgebrochen und irgendwie, was man sich erspart hatte, dann verkauft oder irgendwie und dann halt sich so eine Rücklage auch zu schaffen irgendwie, klar. Auch Kartenbestände verkauft natürlich, also da kommt einiges dazu.
Okay. Wie, als ihr euch dann, also ihr habt ja gesagt, ihr habt jetzt schon seit Ewigkeiten, habt ihr darüber geredet, mal eine Firma zu gründen. Ich glaube, das machen alle beste Freunde auf der Welt. Sich überlegen, ich habe eine Idee, da müssten wir doch mal eine Firma gründen. Habe ich auch schon. Ich habe 1000 Ideen. Fällt mir gerade ein. Pascal und ich wollten auch mal eine Firma gründen.
Öfter.
Ja, aber die erste war Viyogo.
Viyogo, ja.
Da wollten wir Duschgel auf den Markt bringen, was selber warm wird.
Geile Idee. Ja,
an sich eine geile Idee,
definitiv. Geile Idee. Der Moment, wenn du in der heißen Dusche stehst und das kalte Duschgel kommt. Ja, ich verstehe es. Ja, ist safe. Los, einfach machen. Können wir, glaube ich, nur mitempfehlen.
Problem ist nur, dass du dabei ganz viele Chemikalien beachten musst und Chemikaliengesetze und hin und her. Und dann haben wir gesagt, nee, lass.
Nee, gut. Ist dann am Ende nur ein Podcast geworden, ne? Also.
Ja, aber auch 13 Jahre später erst.
Das ist ja egal.
Witzige Story, es war bei uns ähnlich. Also wir hatten damals auch immer so, weiß ich nicht, mit 16, 17, 18 und so, wie man dann so ist und sagt, ey, ja, lass mal hier. Und dann waren ja verschiedene Trends drin und dann, ja, hat man es versucht, es aber auch schnell wieder verworfen, weil man gemerkt hat, okay, wie viel gehört da eigentlich zu? Und wir waren grün hinter den Ohren, würde ich jetzt mal so sagen. Ne? Wir hatten keine Lebenserfahrung, sind frisch aus der Schule oder so gewesen. Und CCG ist ganz anders entstanden. Also CCG ist dahingehend entstanden, dass wir nicht gesagt haben, lass uns eine Firma gründen, weil wir beide hatten gute Jobs, wir waren zufrieden mit unserem Leben und es war keine Intention dahinter. Also es war auch schon lange weg. Und dann war aber dieser Moment, dass wir im Wohnzimmer saßen, auf dem Sofa und uns über den Grading-Markt unterhalten haben, weil wir beide aus der Szene kommen, auch aus der Jugend, und uns gefragt haben, warum macht das keiner so, wie wir uns das jetzt gerade vorgestellt haben in der Situation. Und dann ging das halt eine zum anderen und man redete und nach 2 Stunden hieß es dann, ja gut, dann lass uns das doch machen. Ja, aber da müssen wir für eine Firma gründen. Ja, okay, dann lass uns das doch erstmal angehen, die Idee ist gut. Und so ist CCG grundsätzlich, das war die Geburtsstunde von CCG.
Okay, und wie ging es dann weiter? Ihr habt da am Wohnzimmertisch gesessen, habt gesagt, lass uns eine Firma gründen. Und dann kann man ja nicht einfach sagen, so, wir haben jetzt eine Firma, sondern was war das Erste, was ihr gemacht habt?
Ich glaube, das Erste, das Allererste, wie Lukas gerade eben gesagt hat, ist natürlich ein Problem zu finden, was wir angehen zu lösen zu wollen. Dahingehend haben wir uns natürlich erstmal überlegt, Mensch, wie können wir, oder was ist überhaupt das Problem in diesem Markt generell? Da haben wir uns die Konkurrenzprodukte, beziehungsweise das, was wir vor uns hatten, uns angesehen, haben uns überlegt, okay, was stört uns jetzt genau daran, das wirklich auch spezifisch aufgeschrieben, dahingehend nochmal weitergeschaut, okay, wie könnte man das verbessern, in welche Richtungen könnte man noch gehen, also nicht nur die bestehenden Produkte sich so anzusehen und zu sagen, ja gut, es ist vielleicht nicht gelungen und wir wollen es besser machen, sondern auch zu schauen, ein bisschen über den Tellerrand hinwegzuschauen und zu sehen, okay, in die und die Richtungen könnten wir noch gehen, welche Aspekte sind noch nicht berücksichtigt worden. Dann haben wir ganz klein angefangen, dann hatten wir so Zeichnungen erstellt vom Produkt selbst, wie wir uns das ungefähr vorstellen, uns mal so einen Namen überlegt, auf dem College-Block ganz genau, die College-Blöcke, beziehungsweise die Blätter haben wir immer noch rumliegen. So hat sich das dann immer mehr hochgesteigert. Irgendwann fing das an, dass wir uns überlegt haben, Mensch, wo können wir das denn realisieren? Dann haben wir uns ein Logo machen lassen und, also es ist ganz klein gewachsen.
Ganz entscheidend war auch dafür, dass wir, wie der Prozess so anfing, von College-Block zeichnen, bis hin, wo wir uns dann gemerkt haben, okay, es ist wirklich eine gute Idee und nicht so eine Schnapsidee, ohne dass ich jetzt Schnapsidee nicht schlecht machen will, aber das,
dass das wir... Der Podcast entstanden, aber...
deswegen, aber es war wirklich, es wurde immer mehr fundierter und dann haben wir bei der Konkurrenz bestellt, haben versucht, so viele Cases, wie es ging, ranzuholen, sprich also da, wo die Karten schon drin verschweißt waren von der Konkurrenz. Wie sehen die aus? Wie ist die Haptik? Wie ist das Gewicht? Wie ist die Sicherheit der Cases? Und haben dann wirklich Tabellen erstellt und haben da runtergeschrieben und haben dann wirklich eine Marktanalyse so für uns gemacht. Was, glaube ich, aber ein ganz entscheidender Punkt ist, wir haben nie einen Businessplan geschrieben. Soll jetzt keine Animation für die Zuschauer sein, keinen Businessplan zu schreiben. Das ist oftmals sinnvoll, können wir jetzt aus Erfahrung nur sagen. Und ganz entscheidend war, wir haben uns 3 Monate Zeit dann gelassen. Wir haben uns ein Zeitfenster von 3 Monaten gelassen, wo wir nicht mehr über die Firma gesprochen haben. Aus dem einfachen Grund, da wir gesagt haben, oder über die Firmengründung vielmehr, weil wir uns gesagt haben, okay, uns muss eins groß bewusst sein. Wir sind beste Freunde, das seit über 10 Jahren. Wenn wir aber zusammen eine Firma gründen, bringen wir Geld mit in die Freundschaft.
Mhm.
Und uns sollte ganz klar bewusst sein, wenn wir das machen, darf es nie ums Geld gehen. Und dann haben wir ein Zeitlimit festgesetzt und haben gesagt, okay, wie lange wollen wir drüber nachdenken? Und haben uns halt auf ein Quartal geeinigt. Das war im September letzten Jahres. Und haben gesagt, okay, gut, 1.9. ist Stichtag, 3 Monate wird darüber nicht mehr gesprochen und jeder macht sich seine Gedanken und dann am 1.12. treffen wir uns dann sozusagen wieder hier und dann sagt jeder seine Meinung und seine Gedanken.
Ich finde das unglaublich krass, dass ihr da so, ich meine, ihr seid 24, ihr wart 23, als ihr das gegründet habt, so viel Disziplin und so viel, wie soll ich sagen, Weitsicht da reinzupacken. Also ich war mit 23 meiste Zeit voll.
Ich habe auch nur Scheiße gemacht in dem Alter, ja, also da muss man echt mal, ziehe ich gerade auch den Hut vor. Die Disziplin ist halt wirklich krass. Ja, ja, ist wirklich gut.
Ja, und vor allem das der Gedanke dahinter. Also ich habe damals nicht so gedacht. Ich habe eine Band gehabt, da war ich mit meinem besten Freund auch drin und wir haben uns mehr in den Köpfen gehabt als alle andere. Aber da war auch nur, es gab für uns auch nur die Band. Wir haben uns nicht mehr als beste Freunde getroffen, sondern nur noch Band.
Ja, genau. Genau,
sonst das ist der Punkt. Ich glaube, das Schwierigste ist eben dieser Spagat zwischen der Freundschaft an sich und eben dem Unternehmertum beziehungsweise dann der gemeinsamen Firmengründung. Da muss man einfach sich selbst reflektieren können und dahingehend auch differenzieren können zwischen Freundschaft und Business und auch halt schwierige Fragen beziehungsweise Probleme zusammen meistern und immer an das große Ganze denken und eben nicht sich an kleinen Dingen festhalten oder aufhalten lassen.
Definitiv.
Was habt ihr vorher gemacht, wenn ich
das
frage?
Genau, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, weil ich glaube, das ist gar nicht so uninteressant.
Nee.
Allein wegen der Weitsicht. Ich glaube
nicht, dass ihr Maurer wart. Ohne Maurer schlecht zu reden.
gut, kann ich. Auch jetzt von der Lehre oder nach der wollen wir von der Schule anfangen? Wie ist
was für eine Ausbildung? Was hast du
gelernt? Ich habe Immobilienkaufmann gelernt und habe in der Immobilienbranche gearbeitet.
Merkt man gar nicht.
Höre ich öfters. Ja, genau.
Ich war in der IT tätig, genau.
Okay, krass. Und dann ihr habt auch kein Studium gemacht, irgendwie BWL oder so nochmal nebenbei?
Also das in die Richtung nicht. Ich hatte jetzt ein Studium angefangen mit Cybersecurity als Schwerpunkt, das aber auch nur zur Hälfte jetzt gemacht und dann halt die Firma dahingehend als Priorität eingeräumt.
Okay, lass uns mal zurückkommen. Jetzt habt ihr die Idee, man darf ja nicht einfach Geld einnehmen, ne? Man darf ja nicht einfach Geld verdienen. Da muss man ja eine Gesellschaftsform für haben. Wie geht das? Ja. Was seid ihr? Eine GmbH?
Also wir sind eine GmbH, richtig. Grundsätzlich haben wir uns dahingehend auch Gedanken gemacht, welche Rechtsform wir uns im Endeffekt zurechtlegen oder welche wir wählen und haben dann einfach geschaut, okay, welche Rechtsform gibt es erstmal, welche Vorteile bieten die jeweiligen Rechtsformen. Dahin muss man natürlich auch schauen, okay, in welchem Sektor sind wir unterwegs, von der Idee, von der Produktart oder von der Dienstleistung in diesem Fall und dahingehend haben wir uns dann für die GmbH entschieden.
Wir beide als Gesellschafter sozusagen dieser Gesellschaft dann auch abgesichert sind. Für uns ist, man gründet ja, wenn man, je nachdem, was für eine Gesellschaft oder Firmenart man gründet, wird ja ein Gesellschaftsvertrag mit dazu gemacht, wo dann auch alles notariell beglaubigt ist, dass auch alles Recht und Ordnung dann hat. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man immer etwas hat, woran man sich festhalten kann oder nicht weiß, oh, jetzt sind da irgendwelche Schlupflöcher im Vertrag oder irgendwie so, sondern nein, es ist wirklich fair, man liest es gemeinsam durch und es ist auch so ein, wie war das? Es war so eine Geburtsstunde. Ne? Also als wir dann da gemeinsam saßen und dann zusammen diesen Vertrag unterschrieben haben beim Notar, das ist natürlich ein Moment. Ne? Für viele ist es vielleicht nur eine Unterschrift. Für uns war das Neuanfang oder ein neuer Frage. Lebensabschnitt. Ne? Und somit sind wir dann zur GmbH gekommen, aufgrund der Faktoren, die Maurice natürlich gerade genannt hat.
Das heißt, ihr seid mit 23 Jahren zum Notar mit 25.000 Euro und habt gesagt, wir gründen eine GmbH?
Ja, so ungefähr, genau. Es war schon, wie Lukas eben sagte, ein echt besonderer Moment, wenn man dann da zu zweit sitzt, genau nebeneinander, man kennt sich schon so lange.
Ja.
Und das ist dann einfach nochmal ein Schritt weiter sozusagen, jetzt nicht nur was die Freundschaft, sondern allgemein die persönliche Entwicklung anbelangt, dass man zusammen da sitzt und der Notar dann sozusagen den gesamten Vertrag nochmal vorliest und wir dann zusammen unsere Unterschrift sozusagen darunter setzen.
Also auch nochmal für die Zuhörer, korrigiert mich ihr beiden bitte, wenn ich falsch liege, aber wenn man eine GmbH gründet, muss man 25.000 Euro quasi mindestens als Einlage haben oder den Wert von 25.000 Euro, ne?
Ja, also eine Sachanlage geht nicht immer direkt, also 12,5 sind Minimum, die man einzahlen muss.
In bar, die musst du auf jeden Fall als Bargeld.
Genau, in Cash, eine Banküberweisung macht's auch. Das ist so Minimum und dann könnte man mit Sacheinlagen aufstocken. Genau, aber da kommt es auch immer drauf an, wie. Ich bin jetzt kein Steuerberater und auch kein Anwalt. Das ist da ja immer sehr breit gefächert. Das deutsche Gesetz ist ja eigentlich das genaueste der Welt, aber auch sehr umfangreich. Deswegen, nein, aber so ist es, genau. Und das beschränkt damit ja die Gesellschaft mit der Haftung sozusagen. Also dass wir auch dann sozusagen nicht mit unserem Privatvermögen dann in dem Falle haften oder ähnlich. Das war ja auch wichtig dann.
Okay. Habt ihr wenn man jetzt darauf zurückgeht, dann habt ihr die GmbH gegründet, ihr habt Marktanalyse betrieben. Was unterscheidet jetzt für einen Laien wie mich, unterscheidet eure Grading
mit G, ja. Genau.
Eure Grading-Firma von anderen?
Kurz und knackig.
Ja.
Alles. nein. Ich hole gern ein bisschen aus, wenn das in Ordnung ist.
Ja, klar, auf jeden Fall.
Das fängt nämlich damit an zu sehen, okay, was hat uns erstmal enorm gestört? Und ich glaube, wichtig zu wissen ist, dass seit 2020, seitdem dieser Hype anfing, das Hobby stark kapitalisiert wurde, weil das Hobby und der Markt mit sehr viel Geld geflutet wurde und dahingehend viele Grading-Unternehmen gegründet haben in den letzten 4 Jahren. Ich glaube, 2021 und 2022 hatten wir allein in Deutschland Rekordgründungen von 20 bis 25 Gründungen pro Jahr. Also von der GbR zur OG zum Einzelunternehmer, also alles dabei und bis halt zur GmbH. Und ganz entscheidend dabei ist, du musst als Grading-Unternehmen nicht zertifiziert sein. Okay. Also ihr könntet euch morgen ins Wohnzimmer wie wir setzen und sagen, Mensch, warum macht das keiner? Lass uns das doch machen. Und könntet euch dann nach der Gründung und wenn ihr am Markt seid, Grading-Firma dann grundsätzlich. Ne? Du musst dafür nicht zertifiziert sein. Und diverse bekannte YouTuber haben darüber auch Videos gemacht und gesagt, dass sie das stört und weil du auf AliExpress dir mal eben irgendwelche Slabs bestellen kannst und dann da irgendwie die verklebst, die Karten rein, so haben sie es gesagt. Was sind Slabs? Das sind im Prinzip die Cases, also Cases, Slabs, da gibt es verschiedene Begriffe für.
Okay.
Genau, und uns ist das aufgestoßen, weil wir halt selber aus der Szene kamen so für uns und gesagt haben, warum werden wir hier mit China-Müll dichtgeschmissen, auf den Punkt gebracht?
Mhm.
Viele schreiben sich auf die Fahne, made in Germany, aber unsere Analysen und unsere auch mit unseren Produzenten, wo wir die Acrylzusammensetzung oder die Plastikzusammensetzung überprüft haben, haben halt einfach ganz klar ergeben, dass es oftmals die gleichen Zusammensetzungen sind. Und auch dann klar, okay, sie kommen aus China. Und
er stellt die Cases selber her oder bezieht die auch irgendwo?
Also wir haben unsere Cases eigen konstruiert und lassen diese mit unserem Exklusivproduzenten hier in Deutschland produzieren. Korrekt.
Okay.
Genau. Wir haben unsere Cases dahingehend.
Das will ich aber erst später.
Genau.
Das nochmal einen Tick weiter.
So. Genau. So, und dann waren halt so, okay, was macht uns jetzt unterschiedlich, um auf den Punkt zu kommen?
Ja.
Einerseits, dass wir nicht nur unser Case 100% made in Germany ist, sondern alles, was ihr bei uns bekommt, ist 100% made in Germany. Sprich, unser Versandkarton ist selbst hier gefertigt und den beziehen wir auch nicht irgendwie aus Fernost. Unser recyceltes Füllmaterial, womit wir verschicken, weil was macht uns auch besonders? Wir verschicken vollkommen plastikfrei. Ganz wichtiger Punkt.
Das stimmt.
Weil das Hobby ist ja schon enorm plastiklastig. Boosterfolien, dann haben wir Displayfolien, das ist ja so viel Plastik überall und so viel gelber Sackmüll, der anfällt, wo wir gesagt haben, okay, da gehen wir auch dagegen. Dann graden bei uns werden die Karten nicht durch einen Mensch gegradet. Da erzählt Maurice auch noch ein bisschen mehr dazu. Der ist ja der ITler bei uns. Bei uns wird die Karte durch eine künstliche Intelligenz bewertet. Und dann kommt noch ganz klar dazu, dass wir Umweltschutzarbeit leisten. Wir haben das allererste Eco-Case der Welt entwickelt, sprich das allererste 100% bio-basierte und erdölfreie Case, was allen oder noch mehr Standards eigentlich entspricht, was irgendwie am Markt wichtig ist. Und für jedes verkaufte Eco-Case pflanzen wir gemeinsam mit Prima Klima in unserem Clouds-Wald in Nicaragua einen Baum, um da sozusagen die Abrodung durch die Aufforstung wieder gut zu machen mit Mischwäldern aus heimischen Baumarten. Das ist so kurz, glaube ich, habe ich jetzt alles drin.
Da seid ihr von selber drauf gekommen?
Ja, das war aber auch ein dynamischer Prozess.
Das hat sich alles so entwickelt. Also es war am Anfang deutlich kleiner angesetzt. Was vielleicht auch nochmal, was dahin auch nochmal wichtig zu sagen ist, ist natürlich, dass die Case-Qualität uns enorm gestört hat. Also von der Konkurrenz kriegt man halt wirklich meistens dieses einheitliche Case, was sich nicht sehr hochwertig anfühlt, wenn man die beiden, also unser Produkt und das von der Konkurrenz mal gegenüberstellt, merkt man da schon einen deutlichen Unterschied. Und das sind so kleine Sachen, die uns am Anfang gestört haben. Und dahingehend hat sich erst dieser Prozess entwickelt, immer mehr Sachen noch hinzuzunehmen, beziehungsweise neue Probleme anzugehen oder halt ganz neue Richtungen einzuschlagen, die auch deutlich nachhaltiger sind und das ganze Hobby auch nachhaltiger in die Zukunft führen.
Definitiv, weil ich glaube, am besten trifft es auch nochmal zum dahingehend zu sagen, was machen wir anders? Der Markt in Deutschland und weltweit, egal ob es die Top 3 aus Amerika oder die Big Player hier in Europa sind, Quantität statt Qualität wird, ohne irgendwem ans Bein pinkeln zu wollen. Aber wenn jeder sich Hand aufs Herz ehrlich ist, steht Quantität vor der Qualität. Und das war für uns eigentlich der größte Angriffspunkt, wo wir gesagt haben, wir setzen die Qualität vor die Quantität. Und unser Case besteht auch nicht aus irgendeinem Acryl- oder Plastikgemisch. Nein, es besteht zu 100% aus Plexiglas. Das heißt, wir haben auch ein besonderes Werkzeug dafür anfertigen lassen. Und deswegen wiegt unser Case auch das 2- bis 4-fache mehr als die anderen, was da so, wir sagen immer, dieses iPhone-Gefühl hat. Das war uns ganz wichtig. Und wir wollten in dieses Hobby, aber auch nicht diese klobigen Cases, wie auch von der Konkurrenz, wir wollten Nachhaltigkeit mit Qualität und Design verbinden. Also da ist auch, glaube ich, ganz wichtig, wir haben klares CI bei uns in der Firma. Wir haben von den Cases her aufs Design gelegt mit unseren asymmetrischen Ecken, die wir haben, wie es in der Hand liegt. Die Optik im Lichtspiel, das ist so ganz viel, was da drin ist, was man jetzt gar nicht so erzählen kann so schnell.
Wie viele Angestellte habt ihr?
Wir sind froh, ab dem 1.11. unseren ersten Angestellten hier offiziell begrüßen zu dürfen. Wir haben jetzt nach 2,5 Monaten sozusagen das Wachstum erreicht, dass wir sagen, wir brauchen Unterstützung.
Ja, wie? Vorher haben wir alles alleine gemacht.
Wie sieht denn so ein Arbeitsalltag aus von euch?
Also ich glaube, dass der Arbeitsalltag gar nicht so jetzt einfach mal von morgens bis abends durchstrukturiert ist. Der hat sich mit der Zeit definitiv gewandelt auch und war auch tagtäglich unterschiedlich. Also ganz am Anfang zum Beispiel bestand darin jetzt wirklich die größte Herausforderung, erstmal sich natürlich die Büroräume anzuschauen, da auch was Passendes zu finden, dann die Produktplanung weiterhin zu übernehmen, dann die Räume so einzurichten, dass sie auch nachhaltig aufgebaut sind von der Struktur her, dass wir gleich in eine Skalierung, in eine gewisse Skalierung reingehen könnten. Möbel aufbauen war am Anfang zum Beispiel ein sehr großes Thema hier. Also
wurde ihr selber von uns aufgebaut.
Das ist also ganz alles, richtig, was man hier findet,
so wie es von uns selbst erstellt
wurde. Ihr seid gerade in euren Büros?
Ja, genau, genau.
Okay. Ja, das heißt, ich sehe beim Maurice.
Ja.
Sehe ich da die Spiegelung von Lukas hinter deinen Bildern?
Ja.
Hinter mir sind die
Und wir sitzen uns gegenüber. Und ich hoffe, dass man das mit dem Mikro nicht hört. Also bei Lukas ein bisschen laut redet teilweise. Dass sich das nicht überschneidet in der Aufnahme, aber gut.
Das muss Pascal machen.
Aber
da sitzt noch einer, oder?
Genau, also Michael sitzt uns gleich gegenüber sozusagen. Wir sitzen in so einer kleinen Insel.
Okay. Also seid ihr zu dritt in der Firma, oder?
Ja, genau, zu dritt. Also Michael ist unser Angestellter im Prinzip. Aber am Anfang waren wir halt nur zu zweit. Und seit November ist Michael dazugekommen.
Ah, okay. Das heißt, einen richtigen Arbeitsablauf gibt es nicht. Habt ihr jeden Tag 8 Stunden zu tun?
Ja, mehr. Also ich sag mal, einen Leichenablauf haben wir. Wir haben ein Ritual, gemeinsam frühstücken. Das ist ganz wichtig. Ja. Also wir frühstücken in der Firma gemeinsam. Wir stehen früh auf. wenn ich meistens nicht früh genug aus dem Bett kommen, klingelt Maurice mich wach.
Früh, ne? Also das ist auch wieder so eine Sache für eine Bäckerei oder jemanden, der in der Bäckerei arbeitet, ist 3 Uhr vielleicht normal.
Ja, gut.
Und für uns wäre das natürlich früh. Also früh heißt, 7, 8 Uhr so um den Dreh.
Ja.
Da beginnt meistens unser Alltag.
Genau. Und dann beginnt so 8:30, 9:00 sitzen wir hier und frühstücken. So, und dann beginnt's halt. Ne? Und dann geht's halt, so wie es jetzt gerade ist, halt damit los, dass wir erstmal natürlich dann, okay, die Roadmap für den Tag ein bisschen besprechen, was steht an, welche Mails sind heute reingekommen, weil wir auch ein sehr großes Partnernetzwerk mittlerweile pflegen. Können wir gerne später auch noch zu kommen. Und wie sieht es gerade in der Produktentwicklung bei uns aus? Was macht die Produktverbesserung? Was für Bestellungen kommen heute an? Was muss raus? Genau, und dann geht's nach der administrativen Arbeit eigentlich dann meist ins Grading, also sprich Grading-Kontrolle, viel mehr Endkontrolle bei der KI. Ja, und dann werden Bestellungen abgefertigt.
An den Kunden zurückverschickt, ja. Social Media natürlich betreut, dahingehend immer Content aufzunehmen, sich neue Sachen zu überlegen, wie man Social Media füttert, in Klammern gesetzt. Also was spielt dann zum Beispiel mit rein?
Ja.
Definitiv. Und am Anfang war es zum Beispiel ganz klarer Fokus, darauf zu gehen, das Produkt überhaupt zu entwickeln. Es war ja nichts da. Also klar hatte man die Cases von der Konkurrenz, aber ja, bei Alibaba wollten wir die jetzt nicht bestellen. Dahingehend haben wir uns dann dran gemacht, erstmal zu schauen, okay, wer produziert denn überhaupt sowas in Deutschland? Wer könnte das überhaupt mit uns realisieren? Dann fingen die ersten Telefonate an, dass man geschaut hat, okay, welche Firma passt denn überhaupt zu uns? Man kann ja nicht irgendjemanden in Deutschland anrufen und sagen, Mensch, ja, fangen wir einfach mal an, let's go. Und dann haben wir uns eben einen Partner rausgesucht, mit dem wir nach wie vor sehr, sehr zufrieden sind, mit dem wir das Ganze realisiert haben, das zu erstellen, konzeptionieren.
Freundschaftliche Beziehung schon aufgebaut haben,
kann richtig. Man sagen. Auch mit den Geschäftsführern der Firma. Und dann, ja, einfach das Ganze zu entwickeln, Zeichnungen zu erstellen, zu schauen, okay, wo könnte man vielleicht nochmal das Ganze optimieren, und dann fing es irgendwann an, das Ganze auch zu realisieren, also wirklich die Produkte herzustellen. Auch persönlich waren wir dann vor Ort und haben uns an der Maschine selbst die Produkte angesehen, die dann zum ersten Mal aus der Maschine rausgekommen sind. Das war natürlich auch nochmal ein sehr, sehr emotionaler Moment für uns selbst, weil bisher existierte im Prinzip alles nur auf Papier.
Ja, aber die 8-Stunden-Frage kann ich sagen, Durchschnitt sind wir 10-12 Stunden täglich, also 6-7 Tage die Woche.
Ja. Selbstverständlich, ne?
Selbstverständlich,
ja,
klar.
Klar. Gibt's für euch einen Feierabend?
Nö.
Oder schreibt ihr euch,
wenn wir hier auf dem Boden liegen fast.
Schreibt ihr euch auch dann nachts so Nachrichten wie, ey, ich habe noch voll die geile Idee und dann müsst ihr das jetzt unbedingt umsetzen?
Also es ist meistens so, wenn wir irgendwie jeder für sich dann ja zu Hause ist und dann im Bett liegt oder auf dem Sofa, keine Ahnung, kommt meistens noch so eine Nachricht oder eine Audio, und das sind dann gern so diese 2 bis 5 Minuten Audios.
Die höre ich mir schon nicht an.
Es gibt ja eine diese Mal-2-Funktion mittlerweile. Die nutzt Maurice sehr gerne bei meinen Audios.
Ja, das ist gemein, das kann ich nur empfehlen an der Zuhörer auch.
Und dann läuft es meistens in Anruf über. Und ja, also ich würde nicht sagen, Schlaf ist Mangelware, aber das sind auch so Sachen, Maurice und ich gehen dann auch noch zum Sport meistens. Irgendwie abends, nachts und je nach Öffnungszeit natürlich. Da sprichst du auch nochmal, aber das sind so meistens die Momente, wo du abschaltest, danach nochmal schnackst. Das ist so vielleicht der Feierabend. Und aber wirklich einen Feierabend hast du nie, weil dein Kopf dauerhaft natürlich rattert, weil das ist die Existenz, die du hier hast und die du jeden Tag aufbaust.
Man ist eigentlich immer in dem Thema drin, ob jetzt hier in der Firma oder zu Hause oder sonst wo. Man denkt immer dran irgendwo und man spricht sich auch untereinander auch außerhalb des Büros ab. Aber natürlich muss man auch auf den Schlaf achten. Das ist uns auch sehr wichtig, dahingehend auch immer 7, 8 Stunden zu schlafen, um einfach fit zu sein, um auch diese Stunden überhaupt machen zu können.
Jetzt vielleicht einmal für die Zuhörer. Ihr habt eure Jobs gekündigt.
Ja.
Ihr seid jetzt quasi selbstständig. Habt ihr euch einen Vertrag gemacht, wo drin steht, wie viel Gehalt ihr euch auszahlt? Oder gehst du einfach abends an die Kasse und sagst, wir brauchen einen Huni und
ab dafür? Nee. Man muss das verstehen, also grundsätzlich ist es ja so, dass die Gesellschaft, also Cloud Cut Grading an sich, eine eigene juristische Person ist, sozusagen. Also das ist wie jetzt so eine Mischung aus Maurice und mir, kann man sagen, so als eigenständige Person, die von uns als Geschäftsführer vertreten wird. Das heißt, wir sind auch angestellt in der Firma, wenn du es so sehen willst, und ja, hab dementsprechend auch ganz normalen Vertrag. So wie das ist, grundsätzlich, genau. Da sind jetzt keine utopischen Geschäftsführergehälter, weil das Wort Geschäftsführer, das klingt auch immer so wichtig.
Ja.
Ist es aber nicht. Natürlich ist es ein wichtiges Organ, aber wie jedes andere Organ in der Firma. Wir sind ein aufstrebendes Startup und wir sind froh, dass wir davon leben können. Ich glaube, das ist entscheidend.
Es gibt immer eine Fixung, was jetzt rein die Unterhaltungskosten sozusagen vom Privaten deckt. Also jetzt keine utopischen Summen zum Auszahlen und jetzt auch nicht tagtäglich, dass man sich sagt, Mensch, wir gehen zur Kasse, wir nehmen uns jetzt 50 Euro, weil ich gerade tanken möchte oder sowas. Es gibt schon ein festes Gehalt im Monat.
Ihr müsst jetzt nicht eure Gehälter sagen, aber in welchem Rahmen kann man sich denn da, bewegt ihr euch da, wenn ich mal fragen darf? Dafür, dass ihr jetzt quasi erst ein Jahr euch...
Naja, man muss dazu sagen, dass wir, glaube ich, seit 2,5 Monaten erst am Markt sind.
Ja.
Und wir hatten eine sehr intensive Gründung, 12 Monate, die auch von vielen Komplikationen und Prozesserweiterungen gezeichnet war. Um es kurz und knackig zu machen, ohne eine Summe zu sagen, wir haben in unseren Jobs vor besser verdient und mehr verdient.
Okay.
So, das kann man
eine Aussage.
Genau. Also es ist deutlich weniger, aber ich denke, bei so einer Thematik, wie wir es hier auch tun, darf es nie in erster Linie ums Geld gehen. Es ist wichtig, dass man seinen Kühlschrank füllen kann. Es ist wichtig, dass du ein Dach über dem Kopf hast. Aber in erster Linie darf es besonders in der kurzen Zeit nicht ums Geld gehen.
Ja, es sollte eigentlich ja bei der Gründung nie ums Geld gehen, sondern...
Definitiv nicht.
Ja, genau.
Es ging uns auch immer darum, im Prinzip die Vision nach vorne zu treiben und die Idee wirklich ins Reelle umzusetzen und nicht jetzt darum, gleich im ersten Monat die großen Summen zu verdienen oder das nur wegen dem Geld zu tun, sondern weil wir eben dieses Problem im Markt gesehen haben und das wirklich dann aktiv angreifen wollten, beziehungsweise einfach verbessern wollten, das Ganze.
Man muss dazu, glaube ich, auch sagen, dass es eigentlich ganz anders geplant war, dass wir das sozusagen zweischienig fahren. Und wir jetzt, das war jetzt nicht so die Entscheidung, oh Mensch, wir können uns jetzt bezahlen, und wir kündigen jetzt unsere Jobs, weil das war ganz anders, weil wir grundsätzlich ja noch gar nicht am Markt waren und auch noch weit davon entfernt waren an diesem Zeitpunkt, sondern wir sagen mussten, okay, wir müssen jetzt sozusagen unsere Jobs aufgeben, weil CCG uns braucht, weil das so eine Dynamik genommen hat in den letzten Wochen und Monaten, dass wir da volle Lotte reinstecken müssen, weil wir hatten vor in der Gründungszeit, als wir hier ganz klein angefangen haben, also das ist der erste Raum, den wir sozusagen hatten in diesem Bürogebäude hier, wo wir jetzt sitzen, war es so, dass wir 18 Stunden täglich hier manchmal saßen, da hat nur noch das Feldbett hier gefehlt, weil wir ja hier alles selber sozusagen aufgebaut haben und es immer größer wurde und wir uns auch, glaube ich, gar nicht dann so bewusst waren, okay, was schaffen wir hier gerade? Und aber wir wollten, dann haben wir Blut geleckt und wollten es durchziehen.
Ja klar, wenn man so viel Zeit da reinsteckt, ne, dann muss das auch weitergehen.
Ja klar. Man hat ja ein Ziel vor Augen. Ne? Klar ist es so, dass man sagt, man möchte irgendwann gut davon leben können. Ich glaube, sonst macht sich keiner selbstständig, wenn er sagt, ich mache das nur für Luft und Liebe. Aber das größte Ziel hier ist dahingehend natürlich das gesamte Konzept der Firma, was Arbeitnehmermodell angeht, weil wir da auch viel aus unserem Arbeitsleben mitgenommen haben, Erfahrungen und Selbstkritik einerseits, aber auch Kritik natürlich an den Arbeitsmarkt allgemein. Ja. Gesellschaftliche Themen haben wir viel mitgenommen und all das haben wir in diese Firma mit eingenommen, würde ich zu sagen, okay, es verändert ja keiner was, dann muss es doch jetzt endlich mal welche geben, die es irgendwie ansetzen und alle meckern immer, es verändert sich nichts und keiner macht was. Ja gut, dann einfach Arsch zusammenkneifen und selber machen. So, dann haben wir es einfach gemacht.
Du musst auch Eier in der Hose haben.
Ich wollte sagen, das ist ein Statement, aber ich feiere das. Ne? Also ich finde das echt gut.
Ich finde das auch unglaublich geil. Habe ich nie gemacht, aber ich bin auch eher Sicherheitstyp. Ich finde öffentlicher Dienst
schon ganz aber geil. Das ist ein ganz wichtiger Faktor, den du sagst. Die Gespräche haben wir ganz oft gehabt und das ist so wichtig, das ist ja wie so ein Gleichgewicht. Das eine hält das andere ja auch gesellschaftlich in Waage immer. Ich glaube, ohne das andere könnte es das andere auch nicht geben und das ist so wichtig und das braucht sich auch gegenseitig. Und das war so der Punkt, weshalb wir auch gesagt haben, okay, wir machen das jetzt unabhängig jetzt vom Mut, sondern wir haben jetzt keine Familie, wir haben keine Verpflichtungen auch, ne? Und jetzt sind wir jung, wann, wenn nicht jetzt? Wenn wir, glaube ich, irgendwann Familie, Kinder haben, dann hast du nicht die Möglichkeit, auch so ein Risiko zu starten, weil du natürlich auch dann für deine Familie finanziell da sein musst.
Ja. Ja, ist ein guter Punkt. Lass uns mal auf diese KI-Geschichte zu sprechen kommen, wenn ihr das möchtet.
Ja, gerne.
Was heißt, die Karten werden durch eine KI begutachtet?
Also im Prinzip werden die Karten bei uns, also bei der Konkurrenz vielleicht nochmal vorab, wird das alles im Prinzip händisch, also human sozusagen bewertet. Also da sitzt jemand, der im Prinzip die Karten sich anschaut unter verschiedenen Lichten, unter Mikroskopen, unter, keine Ahnung was, Lupenlampen und. Und dann nach Fehlern sozusagen sucht. Bei uns läuft das Ganze ein bisschen anders ab. Wir haben im Prinzip eine Maschine erfunden, wo wir die Karte ganz stumpf gesagt einfach reinlegen. Diese wird dann gescannt. Und dahingehend ist dann ein Algorithmus hinterlegt, der dann sozusagen die Subgrades oder die Kriterien, wonach eine Karte bewertet wird, absucht.
Dementsprechend detektiert und das Ergebnis ausspielt.
Genau. Und im Nachhinein schauen wir dann nochmal selbst drüber, beziehungsweise dann nochmal eine humanitäre Endkontrolle, wo wir einfach nochmal schauen, okay, passt das so, was die KI sagt ungefähr? Oder was heißt ungefähr, aber passt es so, wenn jetzt also jede Karte ist ja unterschiedlich an sich. Und es gibt auch viele verschiedene Kartenspiele. Und dahingehend kann es natürlich in jeder Software mal einen Fehler geben, dass ein Ergebnis überhaupt nicht zu der reellen Karte passt. Und dahingehend werden dann im Prinzip nochmal Endkontrollen durchgeführt.
Also ich glaube, ganz wichtig dazu ist auch noch zu sagen, dass diese Maschine, die wir hier entwickelt haben, so gute Aufnahmen macht, dass wir jegliches Mikroskop oder Maschine aus der Forensik, wie es die Konkurrenz hat, ersetzen. Und wenn mal ein Fehlerbild da ist, durch die menschliche Endkontrolle auch der Defekt neu zugeordnet werden kann, neu detektiert wird, dass wir somit gleich wieder neue Lerndaten haben und das Ganze ein fließender Prozess ist.
Das Programm oder die KI selber geschrieben? Das
wollte ich gerade fragen.
Ja, also wir haben, man muss dazu sagen, die Idee und die Vision, das hatten wir alles selber, wir haben sie zum großen Teil selber geschrieben, aber natürlich haben wir dieses ganze Konstrukt mit Partnerunternehmen zusammen aufgebaut, deswegen können wir jetzt auch nicht leider hier alles offenlegen.
Nee, muss ja nicht.
Das ist ja immer so der Punkt. Genau, aber da grundsätzlich ist es so, dass das größte Arbeit von uns kommt, bloß wir uns natürlich, was die Komponenten primär angeht, sprich die Komponenten für die Maschine, Unterstützung von außen reinholen mussten, weil da die Beratung, weil wir jetzt nicht in der optischen Bildverarbeitung ein Studium haben.
Ja.
Genau. Wichtig dazu ist aber, glaube ich, super interessant, wir haben uns da dann mit Universitäten auch zusammengesetzt oder mit einer Universität hier und die da auch sehr viel Erfahrung drin haben in der Thematik optischer Bildverarbeitung und da uns auch die eine oder andere Beratung auch mitgenommen haben und mit verschiedensten Unternehmen zusammengesetzt haben, wo passt das und dann halt geguckt haben, okay, wie machen wir das, ne?
Das ist ja schon echt, da steckt ja schon ganz viel Arbeit hinter, ne, wenn man sich das mal so anhört.
Es und war aber auch ein Prozess wieder.
Definitiv, also es war nicht aber auch morgen geschaffen.
Aber ein Jahr.
Ja, gut, das stimmt, aber man muss dazu sagen, wir waren sogar schneller, was das angeht. Also der Prozess war, ich würde sagen, 9 Monate, weil als wir das Büro hier eingerichtet haben, war es so, dass wir ja einfach hier saßen, das dann immer mehr eingerichtet haben, das ist gewachsen und wir haben dann 2 Räume gehabt, dann war das Labor hier noch, den wir so als Reihenraum oder was wir als Reihenraum fahren, wo wir die Karten bewerten und dann diesen händischen Grading-Prozess im Prinzip langsam aufgebaut haben. Wir haben die Mikroskope hier, wir haben die Forensikmaschinen hier, wir haben die Lampen hier, Weißlicht, Gelblichtlampen, alles, was man braucht, um Fehler zu detektieren und haben dann, während Maurice und ich mit einem Partnerunternehmen wir das interne System geschrieben haben, das gibt es bei uns nämlich auch noch, haben wir gemerkt, okay, wie viel Toleranz ist eigentlich da drin, wenn der Mensch die Karte bewertet? Weil jeder von uns hat mal einen schlechten Tag oder einen guten. So, und wenn ein Vogel gegen die Scheibe fliegt, bin ich nicht mehr so konzentriert wie vor dem Moment, wo der Vogel gegen die Scheibe geflogen ist. Und das sind so Punkte auch, wo wir gemerkt haben, okay, da muss was geändert werden. Und dann fing wieder so diese Dynamik, wie sie hier bei uns ist, kein Businessplan, Chaosprinzip, aber trotzdem weitergemacht und dann diese Idee an, welche Partner können wir da gebrauchen, haben wir was aus unserem Netzwerk. Und dann, ja, ging das los. Und wir haben halt eine große Sammlung, auf die wir zurückgreifen und auch Bekannte. Und dadurch konnten wir natürlich ganz schnell möglichst viele Lerndaten auch zusammensammeln. Ich glaube, das ist auch wichtig, da noch zu sagen.
Ja, auch aus allen Generationen. Also es bringt natürlich nichts jetzt nur, sich Karten ranzuholen, die jetzt ohne Defekte beziehungsweise neu sind. Wir haben dahingehend natürlich auch ganz alte Karten genommen, die eben auch schon verschiedenste Abnutzungen haben, um wirklich alles, was mit einer Karte generell sozusagen passieren kann, abzubilden.
Ja.
Und dementsprechend dann auch die Software dahingehend anzulernen.
Wenn du jetzt sagst, ihr habt Mikroskope, die ganzen forensischen Dinger, um wie viel Geld reden wir da? Was kostet sowas einzurichten? Wollt ihr drüber reden oder wollt ihr lieber nicht drüber reden?
Ich würde jetzt keine Summen sagen. Man sagt immer so schön, über Geld spricht man nicht. Ich glaube,
das ist auch richtig deutsch, ne?
Du, ja, aber ist doch Eigenschutz, ne? Muss man auch sagen.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, in der Szene ist es auch ganz wichtig. Das hat man gemerkt, dass das größere Grading-Unternehmen auf YouTube und Co. auch vorher immer ganz viel preisgegeben haben und auf einmal ist das ganz schnell abgeflacht. So,
okay.
Und deswegen, also das ist, glaube ich, auch ganz, auch was Wachstum und so angeht, was auch vollkommen verständlich ist, weil daran kann man natürlich auch die Stärke eines Unternehmens feststellen und auch den Markt an sich auch analysieren. Mhm. Ich kann sagen, es ist definitiv nicht billig. Also allein so eine Forensikmaschine, die hat schon einen mittleren fünfstelligen Betrag. Und es kommt natürlich immer darauf an, welche Qualität man haben möchte, was möchte man haben. Und für uns war ganz wichtig auch zu sagen, okay, wir können uns ja hier, da kann ich mal einen Preis sagen, so eine Ultraschallschweißpresse aus China hier hinstellen. Die kostet dann 4.000 bis 6.500 Euro. Das wollten wir nicht, weil ich möchte ja kein Prototypenprodukt zum Kunden bringen, sondern ich möchte ja genau das, was den Markt verändern soll. Das heißt, wir haben gesagt, okay, wieder 3, 4 verschiedene Lieferanten oder Produzenten angeguckt und haben uns dann dahingehend, wo es am besten gepasst hat und das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmte, gesagt, okay, den suchen wir aus und dementsprechend haben wir unsere Ultraschallschweißpresse in der Schweiz maßanfertigen lassen. So, ja, und war, wo aber auch einfach wichtig ist, es geht ja um das Endprodukt an sich. Und da muss einfach Qualität von Tag 1 dann auch da sein. So.
Das heißt, ihr habt, ja, Pascal?
Das Prinzip von so einer Ultraschallschweißpresse vielleicht einmal erklären, so für die Zuhörer. Ja. Also, ich glaube, es wird ja deutlich mit den Slabs und so, aber ich glaube, viele wissen gar nicht, wie die zusammengepresst werden, weil das ist ja so, ihr habt das ja schon mal gezeigt, glaube ich, ne? Einfach die Presse, ne, wie das zusammengedrückt wird, aber quasi das System dahinter. Wie funktioniert also, das? Kurz erklärt gesagt, einfach, genau.
Grob gesagt wird das Ganze mit Pneumatik, also mit Luftdruck im Prinzip zusammengeschweißt. Natürlich jetzt ohne Hitze, also wird mit Schwingungen sozusagen zusammengeschweißt. Das heißt, es werden 20.000 Schweißpunkte in der Sekunde gesetzt. Also ganz schnell im Prinzip werden Schwingungen erzeugt und dadurch im Prinzip das Acryl oder das zusammengesetzte Gemisch wird dahingehend erhitzt oder in Schwingung gebracht, dass sich das dann verschweißt, aber halt ohne normale Hitze.
Wichtig ist ja, dass die Karte keiner Hitze ausgesetzt ist. Mhm. So, und viele kleben's, aber dadurch, dass die Cases natürlich dann so verschweißt sind, dass du sie auch nicht wieder aufkriegst, was ja der Sinn dahinter auch ist, oder jedenfalls so aufkriegst, dass man sieht, dass sie aufgemacht wurden. Also wichtig, bei der Konkurrenz ist ja die Problematik, deswegen auch wieder zum Thema Grading, warum ist so wichtig. Du kannst Konkurrenz-Cases aufbrechen, ohne dass du siehst, dass sie aufgebrochen wurden. Und ich kann ja eine schlechtere Karte reinlegen, die aber zu dem Preis von der guten verkaufen. So.
Okay,
und,
ja.
Und dann ist das halt blöd. Ja. So, und deswegen ist es halt wichtig, ein Case oder vielmehr die Verschweißung oder die Sicherung zu haben, dass sie, wenn du sie öffnest unter roher Gewalt, dass du auf jeden Fall siehst, dass das Case geöffnet wurde, dass du es am besten gar nicht mehr wieder zukriegst. Und da ist halt, hat sich dieser Ultraschall halt oder dieses Ultraschallverschweißen halt bewährleistet und die guten Grading-Unternehmen, die machen das alle mal mehr, mal besser, also mal weniger besser, mal mehr besser. Und dahingehend, es kommt aber auch wieder auf die Case-Konstruktion an. Ne? Das ist ganz wichtig, wie da verschweißt wird und dass ich kein Stangprodukt habe und einfach irgendeine Sonotrode, sprich den Schweißkopf von der Presse habe, dass das alles ordentlich ist. Das sind so viele Faktoren, die dabei reingehen, definitiv. Aber das ist es grundsätzlich, Ultraschall. Die Karte darf keiner Hitze ausgesetzt werden und wird per Schwingung im Prinzip verschweißt, dass das Material für eine Sekunde schmilzt und sich dann zusammenfügt.
Jetzt habe ich mal eine Frage. Ich habe jetzt auch vor kurzem, also genau vor, haben wir heute, Freitag, vor 10 Tagen meinen Job gewechselt. Mhm. Ich mache jetzt, was jeder Unternehmer liebt, Koordinator für Arbeitsschutz und Gewaltprävention. Wie viel habt ihr damit am Kopf? Arbeitsschutz mit den Maschinen und sowas.
Ich glaube, es sind gewisse Vorschriften sozusagen da, also auch was Hörschutz und Ähnliches angeht. Da sind wir immer jetzt dadurch, dass wir Mitarbeiter auch haben, natürlich. Wer aber tut's, ne? Ich muss ja jetzt aufpassen, was ich sage, glaube ich. Nein, aber nein, also ich glaube, ganz wichtig dazu verstehen ist, wir sind vorher, als Maurice und ich hier alleine waren, da haben wir gearbeitet. Dort trotzdem haben wir Ohrschützer drauf gehabt und so. Und mittlerweile ist es aber so, dass wir, glaube ich, besser dastehen, als der Arbeitsschutz es vielleicht verlangen würde, weil wir so sehr auf den Wert der Karten Acht legen. Also wir gehen in diesen Raum mit so einem Ganzkörperkondom.
Ah, ja, ja.
Genau, dann Handschuhe bis hier, als wenn wir jetzt in den OP gehen. Also am besten bis zum Ellbogen, Mundschutz, dann die dicken Kopfhörer aus dem Baumarkt mit dem höchsten Dezibelschutz, weil das ist echt fies, weil der Kompressor läuft ja auch noch nebenbei, weil du pustest die ja dann mit Luftdruck aus, die Cases, oder falls mal irgendwo ein kleines Staubhaar noch ist. Und da ist es schon wichtig, dass du auch ja, da so bist. Aber wir sind jetzt nie irgendwie groß mit Arbeitsschutz in Berührung gekommen, dass hier ein Prüfer oder so vom Zoll oder ähnliches kam. Da sind wir noch nicht in Berührung gekommen.
Kommt noch.
Wir sind
vorbereitet.
Hey, das cool. ist auch wichtig.
Ja,
auf jeden Fall. Habt ihr jetzt erzählt, ich meine, der Vorteil ist ja, dass es jetzt quasi in Anführungszeichen erst ein Jahr ist. Wahrscheinlich, wenn wir uns in 10 Jahren nochmal unterhalten, werden wir da ganz anders drüber reden, was da noch für Problemchen auf euch zugekommen sind, die ihr gelöst habt.
Ja.
Wenn wir jetzt kommt ein junger Mensch zu euch, 20 Jahre alt, und sagt, ey, ihr beiden, ich will ein Unternehmen gründen. Was würdet ihr dem raten? Habt ihr Fehler gemacht, die ihr jetzt im anderen sagen würdet, das mach mal besser nicht so?
Ja. Also definitiv sind Fehler am Anfang aufgetreten, aber ich glaube, Fehler zu machen ist auch einfach normal. Also egal, wie viele Tipps man jetzt jemandem gibt, es werden immer Fehler passieren. Die Frage ist halt immer, wie man damit im Endeffekt umgeht. Was bei uns besonders ist, ist halt, dass wir zusammen gegründet haben und uns eben schon sehr, sehr lange kennen. Und dahingehend freundschaftstechnisch einfach zu sagen, man muss Freundschaft und Business trennen können. Man muss sehr selbstreflektierend vorgehen. Das heißt, eben nicht nur auf seine eigene Meinung zu beruhen, beziehungsweise die umkämpfen dauerhaft, sondern auch Kompromisse eingehen zu können und immer lösungsorientiert zu denken.
Definitiv. Ich glaube, Communication is key. Das ist so ein blöder Social-Media-Spruch schon geworden, aber der ist total wertvoll. Das ist selbst wenn man mit irgendeiner Sache Bauchschmerzen hat, direkt ansprechen, gar nicht runterschlucken und irgendeine Schublade verstauen und weil das staut sich alles auf. Und wenn da mal so eine Bombe platzt, ist das, glaube ich, sozusagen in der Kommunikation ist das nicht gerade förderlich, weil man vielleicht noch unfair in der Argumentation sein kann. Ganz, ganz wichtig.
Was ich vielleicht noch persönlich von mir raten kann, ist auf jeden Fall eine Ausbildung zu machen oder ein bisschen Berufserfahrung zu sammeln, dass man auf jeden Fall schon mal gearbeitet hat an sich, gewisse Prozesse sich einfach schon mal angesehen hat, auch den Umgang mit Kollegen. Zukunftsorientiertes Denken, Kreativität hervorzurufen, sich nicht nur an gestandene Prozesse zu halten, sondern auch mal um die Ecke zu denken oder neue Sachen auszuprobieren.
Jetzt hat er ja alles gesagt, was ich sagen wollte.
Schule früher.
Nein, genau.
Gerade sagen.
Ja, genau das.
Das ist wie bei uns. Er klaut mir auch immer die Worte aus dem Mund.
Ja, weil du so langsam redest.
Ja, komm. Ich kann das, was Maurice gesagt hat, zu 100% nur unterschreiben. Aber das sind auch so unsere Gründungsvorsätze, die wir hier auch tagtäglich leben. Ich glaube aber, was ganz, ganz wichtig ist, wo ich sagen würde, ist auch mit der ein oder anderen Fehlentscheidung ehrlich reflektiert, wie wir es ja gesagt haben, zurückzuführen ist, renn nicht dem Geld hinterher. Das würde ich dem 20-Jährigen sagen. Renn dem Geld nicht hinterher. Gesundheit. Weil du verrennst dich. Also, das ist wirklich so. Umsatzziele sind wichtig, ja, und auch über die Zahlen zu reden und Zahlen zu kontrollieren und eine ordentliche Buchführung zu haben, unabhängig von einem Steuerberater, sondern auch selber da wirklich integer zu sein, aber renn nicht irgendwelchen utopischen oder Zahlen hinterher, sondern mach, versuch erfolgreich zu sein und dann kommt alles von allein. Das würde ich ihm mitgeben. Und lass das andere so den Flow des Schicksals sein und wenn du dann gutes Geld verdienst, dann freu dich.
Kennt ihr Jean-Pierre Krämer, JP Performance.
Ja, klar.
Der sagt das Gleiche.
Ja, guck mal. Das sollten wir uns mal treffen im Podcast.
Den haben wir schon zweimal angefragt, der möchte nicht zu uns kommen.
Der hat das auch nicht gelesen.
Er hat nicht geantwortet, ja.
Aber ich glaube, da trifft es auch immer wieder der Spruch, das ist halt ein Marathon und kein Sprint.
Definitiv. Und Rom wurde nicht an einem Tag erbaut. Das, weil ich glaube, dazu ist eine Anekdote hier aus unserer Gründung ganz wichtig. Wir haben 12 Monate gegründet und wir haben, das ist eine enorme Zeit, also Tag und Nacht und haben eigentlich 24 Stunden, 7 Tage die Woche zusammen miteinander verbracht. Und dann überlegst du dir halt und du weißt, mit dem, was wir machen, verändern wir den Markt und das wird so anders sein und das wird so cool sein und das hat ja noch keiner und dann freust du dich auch in deinem jugendlichen Leichtsinn vielleicht darauf, endlich an den Markt zu gehen. Das hat sich alles verschoben. Wir hatten ja auch ganz andere Pläne. Also unsere Launch hat sich um 1,5 Monate verschoben, weil das Echo Case nicht fertig wurde und uns gesagt wurde, das wird wahrscheinlich nichts. So, und das war für uns keine Option, weil Kampagnen waren fertig, extra Logo dafür haben wir fertig gemacht. Alles war fertig geplant und dann sind wir selber runtergefahren und ja, haben uns mit an die Maschine gestellt und sind dann eindeutig mit einem fertigen Echo Case nach 3 Tagen nach Hause gekommen. Aber das, was entscheidend ist, ist, dass wir natürlich in dieser emotionalen Vorfreude, du sagst, boah, und dann schreiben wir die Umsätze und dann das und jenes und boah, Weltmarktführer innerhalb von einer Woche am besten. So, weil du hast dich ja 12 Monate Tag und Nacht damit beschäftigt. So.
Ja.
Ja, und dann kam 16. August, Bab Launch, und alle gespannt, Webseiten Live-Ticker, und nach 2 Stunden 0 Aufsuch, Besucher hatten wir keinen Bock mehr weiter zu gucken und haben gesagt, okay, scheiß drauf, wir fahren jetzt nach Hause, machen mal Feierabend, das erste Mal so richtig. Ja, und dann wurde man halt echt geerdet, so, und das war ein entscheidender Moment zu sehen, okay, es ist gar nicht so einfach, weil für jeden, der uns vielleicht jetzt mitbekommen hat, ist heute der erste Tag, wo wir auf dem Markt sind, diese 12 Monate Gründung, die existieren gar nicht in den Augen der Kunden.
Ja, ja, klar.
So, das
klar.
ist unser Problem und die dürfen wir nicht mitrechnen. Und das war ein großer Moment, wo wir wirklich geerdet worden sind und gemerkt haben, okay, es ist echt ein harter Weg. Also ich glaube, AC/DC oder so hat nicht umsonst das Lied Long Way to the Top, und das wurde das Motto. Das wurde das Motto-Lied hier. Und ist es bis heute, aber umso mehr Motivation ist es heute.
Aber ich glaube, das ist auch gerade Thema Grading ist auch, glaube ich, schwierig, weil die Community ja auch schwierig ist. So ein Vertrauensding, ne? Ich glaube, damit halt
eine Dienstleistung.
Genau, da habt ihr, glaube ich, auch so ein bisschen mit zu kämpfen, dass die Leute halt erstmal gucken, kann man den Jungs vertrauen?
Richtig.
Konkurrent XY, da schicken alle hin, warum soll ich jetzt gerade zu euch schicken?
Richtig.
Naja, und ich glaube, das sind halt auch so ein paar Punkte, aber keine Ahnung, läuft da also.
Das Problem dahingehend ist einfach, dass es so viele Konkurrenzunternehmen gibt und jeder sich natürlich auf seiner Website auf die eigene Fahne schreibt, wir sind die Besten, wir machen die besten Cases, wir sind die günstigsten, wir sind die tollsten. Aber im Endeffekt zählt halt das, was beim Kunden auf dem Tisch landet. Und
ja. Das ist halt ein Prozess, der braucht, weil Dienstleistung, das ist, springt sich rum.
Ganz
und,
genau.
Und wir sind ja kein Dropshipping-Unternehmen sozusagen, was hier einfach die Ware irgendwie durchballert, sondern die hier wirklich ja auch mit dem Eigentum anderer Leute arbeiten und denen erstmal zu verklickern, wir sind ein frisches Start-up, was jetzt, wir wollten es eigentlich in der Garage gründen, was wir aber nicht gemacht haben, was nicht in der Garage hockt, sondern nein, wir sind hier eine ordentliche Firma, ein ordentliches Büro, eure Karten sind hier versichert, wenn die hier ankommen. Viele schreiben sich das auf die Fahne, wir haben gemerkt, wie schwer es überhaupt ist, so eine Versicherung zu kriegen, und können froh sein, dass wir die haben, aber dafür mussten wir auch einige Hürden nochmal meistern. Aber das sind so viele Punkte, das braucht, aber es wird. Und ich glaube, sobald dieser Punkt erreicht ist, das war bei uns, hat aber auch gedauert, bis so ein Knackpunkt erstmal kam, dass es dann losging. Und dann bist du wieder 110% dabei.
Ich würde gerne nochmal drauf zu sprechen kommen, wenn man jetzt auf unseren Bildungsauftrag zurückgeht. Kannst du uns denn Vor- und Nachteile der Selbstständigkeit nennen?
Oh ja, viel. Also jeweils viel.
Also viele sagen ja auch, ja. Wenn man über Selbstständigkeit redet, sagen alle sofort, ja, du bist immer selbst und ständig. Das ist ein Spruch, den kennt jeder.
Ja, das ist auch so deutsch. Ja.
Aber nenn mir doch mal die richtig guten Vorteile.
Die guten Vorteile? Also du bist der eigene Herr deiner Zeit grundsätzlich. Also du legst dir die Termine so, wie sie für dich am besten passen. Und du hast jetzt keinen, der da sitzt, ja, und haben sie, Herr Sonntag, haben sie das noch gemacht, haben sie das noch gemacht und morgen ist Abgabefrist, ne? Sondern du setzt dir deine Fristen selber für
ist das ein Vorteil?
Definitiv. Ja. Es kommt aber darauf an, wie viel Disziplin man, glaube ich, am Tag mitbringt. Aber da ist vielleicht der Vorteil, dass wir auch zu zweit wieder sind, dass wir uns gegenseitig pushen, muss man sagen. Aber es ist ein Vorteil, weil du lernst einerseits Geduld und du lernst mit deiner Zeit effektiv umzugehen. Also man kennt es vielleicht von der Arbeit, man ist gern mal am Handy, man bleibt vielleicht mal gerne länger auf Toilette, oder man raucht vielleicht nochmal eine zweite Zigarette, so, weil man möchte die Pause genießen. Das gibt's hier nicht. Also ich bin so selten an meinem Handy nur noch. Ist es zum Telefonieren oder so. Das ist wirklich krass, wie sich das verändert, weil du willst ja was schaffen. Und ein großer Vorteil ist, glaube ich, alles, was du tust, tust du für dich. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, weil das ist ja auch so ein gesellschaftspolitischer Punkt, dass ja dieses Konzernchef, das ist ja mal auch negativ behaftet. Und das, der größte Vorteil ist, du lernst enorm viel, was du nirgendwo anders lernst. Also Autodidakt
par
excellence.
Mehr geht nicht.
Also ich habe noch nie so viel in der Ausbildung, in der Schule oder sonst wo gelernt, wie jetzt in diesen letzten 14, 15 Monaten in verschiedensten Bereichen. Und du lernst verschiedenste Menschen kennen von bis. Und das ist der größte Vorteil, den ich jetzt so schnell sagen könnte.
Flexibilität ist sicherlich auch nochmal ein Vorteil, der zu nennen ist. Das heißt, ich kann auf gewisse Sachen sehr effektiv reagieren. Also wenn mir jetzt halt irgendein Termin oder sagen wir jetzt privat ist irgendwas los, kann ich halt sagen, gut, ich verschiebe das Telefonat oder kann mir jetzt halt spontan frei nehmen, um darauf zu reagieren und muss eben keinen dritten oder keine zweite Person danach fragen, ob ich jetzt auch Pause machen darf oder halt jetzt früher von der Arbeit gehen darf.
Effektiver Zeit auch mit seinen Liebsten vielleicht zu verbringen. Das ist, glaube ich, auch ein Vorteil. Es ist deutlich weniger als vorher. So jetzt mit den Eltern, mit der Familie. Es ist deutlich weniger, aber sie ist intensiver gelegt, so weil du es dir selber gelegt hast und dementsprechend die Zeit auch anders genießen kannst. Ich glaube, das ist auch ein Vorteil.
Plan strukturieren, auch ganz wichtiger Punkt.
Ja, auf jeden Fall. Aber eins ist ganz wichtig. Ich glaube, für die Zuhörer, weil so selbst und ständig, wie man das immer so sagt, man sagt immer, oh, das habe ich so oft gehört, den Spruch, oh, du bist ja selbstständig, ist doch jeden Tag wie Urlaub, kannst doch ausschlafen, dann bleibst halt 1-2 Stunden länger. Nö, du kommst früher und du bleibst länger. Definitiv, so ist es. Und also das ist wirklich krass. Ich habe mir das auch einfach vorgestellt. Ich dachte mir, oh ja, cool. Und dann kann man, ich schlafe gerne lange, muss man dazu wissen. Kann ich so schön bis 10 oder 11 vielleicht mal schlafen? Nö. Also ich bin noch nie so früh, ich bin in meinem Job vorher nie so früh aufgestanden wie heute. das ist wirklich krass.
Aber auch nur, weil du das dann vernünftig ernst nimmst. Natürlich könntest du bis 11 Uhr liegen bleiben.
Ja, gut, klar. Aber es steckt ja auch unsere Existenz hier drin, so, ne?
Genau.
Ja, das ist, glaube ich, so der Punkt.
Die Disziplin.
Das befruchtet sich, ja, genau.
Ja. Sicherlich auch nochmal ein Punkt, dass man jetzt zu zweit ist, dass man sich dahingehend auch nochmal unterstützt, wenn der eine jetzt natürlich. Also es liegt nicht immer alles Motivation. Also man muss sich das so ein bisschen vorstellen, dass man jetzt nicht jeden Tag hier hingeht und sagt, ich bin voll motiviert, ich mache jetzt hier die 18 Stunden Akkord. Natürlich gibt es auch mal den einen oder anderen Tag, wo man denkt, Mensch, ich würde jetzt gerne nach Hause gehen, aber dahingehend ist man dann zu zweit, dass man sich dann trotzdem motiviert oder pusht, weiterzumachen und trotzdem noch die Arbeit fertigzustellen.
Das ist, glaube ich, ein Nachteil auch, würde ich das eher sagen.
Kann ein Vor- und Nachteil sein.
Ja, genau, dass man aber auch sagt, man ja, es kann ein Vorteil
sein. Beides.
Ja, genau, dass man sagt,
in die Mitte.
Genau, wir legen es in die Mitte, dass man sagt, man muss sich auch selber aufraffen, wenn man keinen Bock hat. So, ne? Also diesen gelben Renner-Move oder so, den gibt's hier ja nicht. dass wir jetzt sagen können, ich ziehe mir einen gelben Renner, das funktioniert hier nicht, wenn ich das so sagen darf.
Also es funktioniert schon, aber es bringt halt nichts.
Genau. Ich weiß halt, wo er wohnt, er weiß, wo ich wohne. Dann
das wurde er.
So,
unpraktisch.
Ja, nein, aber wir sind halt, ich glaube, wir sind ja selber jung, so, und wir sind selber auch noch, das Kind haben wir trotzdem erhalten von uns, aber es ist halt wirklich Nachteil von mir, würde ich vielleicht nochmal sagen, es kommt aber auf die Selbstständigkeit an. Ich möchte nämlich jetzt unbedingt noch einen Nachteil sagen bei den vielen Vorteilen, sonst klingt immer, das ist so positiv und so toll. Es ist
morgen jeder selbstständig auf mal, ja, alle ihre Jobs gekündigt, anfangen an.
Nein, es ist aber wirklich, also schlaflose Nächte, das ist klar, die hast du und du hast auch echt so Momente, wo du denkst, warum tue ich das hier eigentlich? Es war doch vorher alles so schön, es war so normal, es war so sicher, ich habe mein Leben gehabt. Ich konnte normale Sachen machen. Jetzt ist es so, man muss natürlich auch als Gründer auf viele Dinge verzichten, so ein Stück weit. Also Urlaub oder so, das ist nicht drin. Einerseits natürlich finanziell, ehrlich gesagt, und auch zeittechnisch einfach nicht. Weil wir sind hier die letzten Monate Zwei-Mann-Armee gewesen, jetzt sind wir zu dritt. Aber haben natürlich damit auch die Verantwortung jetzt für jemanden, der hier arbeitet. Mhm. Auch ein ganz wichtiger Faktor. Und das Schlimmste für mich persönlich, oder das nicht das Schlimmste, aber das Anstrengendste, und was auch ganz klar als negativ ist, aber auch positiv geworden ist der Spagat zwischen einerseits der knallharte, ich mach's jetzt mal in Anführungszeichen, Geschäftsführer in Preisverhandlungen, was den EK für die Firma angeht, und auch was ja unsere Partner angeht. Andererseits dann aber auch der Sammler, der ich bin, jetzt von mir nur ausgesprochen, der Sammler und ehemalige Spieler, der vor der Kamera sitzt und sagt, hey Community, moin Leute. So, und das ist immer ein ziemlich krasser Spagat, den man fahren muss und da wirklich aufpassen muss, dass man also seelisch da auch nicht drunter leidet, weil das wirklich so schon fast zwei Persönlichkeiten sind, die man hat. Und das sich das nie überschneidet, sondern immer auch eine Person bleibt mit verschiedenen Verhaltensweisen, nenne ich das jetzt mal. Mhm.
Du hast gesagt gehabt, ihr habt einen Mitarbeiter eingestellt. Mhm. Wonach denkst du oder denkt ihr, wonach sollte man Menschen einstellen?
Maurice?
Ich überlege gerade, ich will nichts voreinigen.
Ja, okay. Ich glaube, ganz wichtig ist, was ich vorher aus meiner, ich habe einen ganz tollen Chef gehabt, muss man dazu vorsagen, einen ganz tollen Ausbilder, von dem ich ganz viel lernen durfte, auch was so Personalmanagement angeht. Ich glaube, das Wichtigste ist, die Person immer selber kennenzulernen. Also ich hatte persönlich jetzt auch nie das beste Zeugnis. Ich habe mein Abi abgebrochen aus persönlichen Gründen. Und weil ich für mich einfach gesehen habe, dass die Schule mir das nicht mehr geben kann, was ich vielleicht vom Leben mir erwarte oder erhofft habe. Ja, und bin dann in so eine Phase gefallen, ich weiß nicht, ob ich Fisch, Fleisch oder Gemüse bin, was das Berufsleben angeht.
Ich glaube, kennen Pascal und ich auch.
Mhm. So. Ja, das macht einen, du stehst ja wirklich vom Scheideweg, ob du jetzt dran kaputt gehst oder irgendwie was draus machst. Das ist ja, viele sagen mal so, ach ja, studiere ich BWL oder so. Aber das konnte ich ja nicht. So, und und dann ist halt der Punkt gewesen, dass ich die Möglichkeit hatte, halt in dem Unternehmen anzufangen, weil ich dort angesprochen wurde. Mensch, wir finden dich toll, so sage ich das jetzt ja Jahre her, aber schreib uns doch mal eine Bewerbung. Und da ging es gar nicht um die Noten, sondern um die Person. Und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt, dass die Person zählt und nicht irgendwelche Zahlen, die 1,5 bis 2 Stunden eines Momentes von einem, weiß Gott wie langen Jahr oder Jahren aussagt. Und das ist so das, wo wir auch hier ganz groß drauf achten. Aber natürlich muss man eine gewisse Qualifikation mitbringen. Das ist natürlich auch entscheidend bei dem, was wir hier tun. Aber die Person und unsere Start-up, unser Start-up-Vibe, der hier herrscht, der darf nicht gefährdet werden. Das ist ganz, ganz wichtig.
Also charakterlich auf jeden Fall ganz klar in den Vordergrund zu heben, dass man auch schaut, wie geht die Person auch mit anderen Menschen um, wie ist sie einstellungstechnisch aufgestellt zu gewissen Sachen, wie ist die Arbeitsmoral generell, wie arbeitet dieser Mensch, wie strukturiert ist dieser Mensch, wie passt er überhaupt in die Philosophie der Firma auch rein.
Definitiv.
Das ist ganz wichtig. Vertritt er überhaupt die Einstellung, die die Firma vermittelt an andere?
Wir sind ja so ein Prinzipienunternehmen, sagen wir immer. Und wir haben 3 Säulen. Ehrlichkeit, Transparenz und Vertrauen. Ja. Und wenn das besprechen wir mit unseren Partnern so, mit unserem Partnerbetrieb, mit unseren Netzwerkpartnern, mit unseren Produzenten, mit allen. Das ist immer so beim Kennenlerngespräch das Erste. Und wenn das nicht gegeben ist, dann brauchen wir ja auch nicht weiter sprechen, sagen wir immer. Und dann, das hat sich so, ist so ein Insider geworden. Und das ist so sehr wichtig bei uns wirklich. Und seitdem läuft das. Und wir haben da jetzt mit Michel wirklich ein tolles Teammitglied, der das Ganze hier super ergänzt und Michel, wir haben uns vorher schon ein Stück weit kennengelernt und Michel war vorher noch woanders und hatte dann aber immer mal ein bisschen geholfen von sich aus, weil er gesagt hat, ey Jungs, ich finde das so geil, was ihr macht und hier und jenes und jetzt hat er sich beruflich da was verändert, wo wir dann gesagt haben, okay gut, das passt auf jeden Fall, weil natürlich hatten wir auch schon die Möglichkeit irgendwie mit Freunden oder so oder Bekannte haben mal geholfen, wo wir aber auch gleich gemerkt haben, ey, das geht in eine ganz falsche Richtung und das müssen wir ganz schnell beenden.
Ja. Mhm.
Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man immer auch Freundschaft und das Geschäft natürlich trennen kann. Auch in diesem Verhältnis, weil Michael arbeitet jetzt hier, wir verstehen uns freundschaftlich gut, aber wir sind ja immer noch ein Unternehmen mit seinen Organen. So, das heißt, Maurice und ich, wir sind die Geschäftsführer dieses Unternehmens in den jeweiligen Positionen, die wir dann hier bekleiden, mit unseren Aufgabenbereichen. Und dahingehend, so blöd das jetzt klingt, delegiert man ja aber dann auch zu den Angestellten. So, und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Dahin geht aber auch immer eine klare Schiene zu fahren. Und dass, wenn auch mal was schlecht gemacht wurde, dass man auch da mal sagen kann, du, so geht das nicht. Aber dass man sich dann nicht gleich angefasst fühlt. Solche viele Faktoren kommen da rein. Wenn das alles gewährleistet ist, dann auf jeden Fall.
Habt ihr Freunde verloren oder Freundschaften verloren?
Definitiv. Also am Anfang war es ein bisschen anders noch aufgebaut, dass uns der ein oder andere Kollege natürlich dann unter die Arme gegriffen hat. Aber wir eben auch schnell gemerkt haben, wie Lukas Rehm schon angemerkt hatte, dass es auch teilweise in eine falsche Richtung gegangen ist und man auch jetzt so privat einfach weniger Zeit für Freunde und sowas hat und dahingehend einfach ja die Prioritäten verschoben hat und ganz klar dann die Firma in den Vordergrund gestellt hat. Und dahingehend, dass nicht jeder privat, ich sag nicht, so akzeptieren kann, will ich jetzt nicht sagen, aber das halt nicht so vielleicht versteht, aber damit umzugehen weiß vielleicht. Das trifft es eigentlich am besten. Und dahingehend sind natürlich auch die ein oder andere Freundschaft oder ist da dran zerbrochen.
Ja, definitiv. Ich glaube, das ist so ein wichtiger Faktor, wo viel ja auch drüber geschrieben wird in Büchern oder viele Leute drüber reden. Das ist wirklich ein Faktor, den man nicht unterschätzen darf. So, wenn du es klein machst, dann unterstützen dich viele und dann sagen, boah, dann kann ich vielleicht auch mal ein Teil davon sein. Und du sagst natürlich, ey, ja klar, wenn das klappt. Je größer was aber wird und wir haben hier auf 30 Quadratmeter angefangen, wir sind bei 250 Quadratmeter mittlerweile angekommen, und natürlich mit einer ganz anderen Verantwortung auch und andere Leute, die jetzt am Tisch mit sitzen, also was unsere Partner angeht. Und das war für viele sicherlich einerseits erschreckend und haben diese Veränderung bei Maurice und mir vielleicht auch mitbekommen und haben dann gesagt, ey, das ist ja gar nicht mehr der, mit dem wir irgendwie zum Grillen am Tisch saßen oder so, der jetzt so locker ist, sondern der verändert sich. Und es geht natürlich in vielen Gesprächen um die Firma und ich weiß nicht, ob es Neid oder Eifersucht ist, es sind, glaube ich, viele Faktoren, aber man verändert sich nun mal und dann muss man leider auch dann feststellen, okay, es ist nicht meine Aufgabe, da festzuhalten, sondern meine Aufgabe es ist, meinen Weg zu beschreiten und nicht bei der Erkenntnis anderer zu helfen, so hart das jetzt klingt.
Das finde ich eigentlich ein ganz, ganz schönes Schlussplädoyer, was du jetzt gerade gesagt hast. Ja, weil darauf, ich glaube, da gehen viele Freundschaften oder Beziehungen oder was.
Das liest man ja häufig.
Das hast du ja nicht nur, wenn du es jetzt professionell als Firma machst, hast du ja auch schon, wenn du, keine Ahnung, du wechselst den Job, auf einmal musst du dich, vielleicht kannst du nicht mehr in Jogginghose zur Arbeit gehen, sondern musst du das Hemd tragen und Krawatte, musst dich ein bisschen anders benehmen und schon sagen deine Kumpels, was ist denn mit dir los? Zieh dich doch mal vernünftig an, wo du denkst, ja, Digga, das ist aber jetzt meine Arbeitskleidung und ich kann da nicht in Jogginghose gehen, wenn ich mit dem Vorstand von ThyssenKrupp mich treffe, als Beispiel.
Ja. Ja, so,
die erwarten halt eine gewisse Kleiderordnung dann.
Definitiv. Komplett. Ist ganz witzig, glaube ich. In meinem vorigen Job, den ich gemacht habe, habe ich sehr viel Anzug getragen und jetzt trage ich, ja, schön entspannt, Jeans, Sneaker, Pulli, genieße das total. Aber da kaufst du, hey, wer bist denn du? Weil man lebt das ja auch ein Stück weit irgendwie. Vorher
habe ich
den Job gelebt und das ist total krass, wie, weil man für einen selber ist es normal, aber andere nehmen es ganz anders wahr und interpretieren auch, glaube ich, manchmal zu viel rein. Da war aber auch, glaube ich, der große Vorteil, dass Maurice und ich uns hatten, dass wir immer unsere Freundschaft dennoch hatten, die wir auch gewahrt haben und immer gepflegt haben, auch jetzt in dieser Gründungszeit. Und deswegen uns auch nie alleine gefühlt haben. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor, auch wenn so Freundschaften dann aufgrund solcher Faktoren zerbrechen, was ganz wichtig ist dahingehend.
Okay. Ich würde sagen, wir kommen jetzt zum Schluss.
Ja. Oder habt ihr noch irgendwas?
Ich bin doch gerade dabei, dich zu fragen, ob du noch irgendwas hast.
Ich habe nichts. Du kannst mich mal.
Okay, Pascal, frag mal die beiden Dinge was.
Nee, alles gut. Nein, habt ihr noch irgendwas, was wir jetzt gerade vielleicht vergessen haben, was noch irgendwie vielleicht untergegangen ist, was ihr noch irgendwie den Zuhörern sagen wollt?
Ich glaube, was ganz Kurzes, nur ohne dass ich jetzt wieder ausweite. Okay. Am Anfang wurde so schön gesagt, wir haben hier keine Notizzettel, keine Fragen geschrieben und wir hatten ja auch gesagt, dass wir so ein bisschen im Chaos-Prinzip gegründet haben, ohne irgendwie jetzt eine klare Roadmap oder einen Plan zu haben. Und wir haben ja jetzt, glaube ich, in einem Gespräch gesehen, wie schön viele Dinge einfach eine Dynamik kriegen können, jetzt auch in diesem tollen Gespräch, was wir hatten, indem man es einfach mal macht. Und das sagen wir auch immer, einfach den Versuch wagen, wirklich was zu realisieren. Und das würden wir, glaube ich, würde ich auch für Maurice sprechen, das jedem einfach mal mitzugeben. Versteckt euch nicht irgendwo hinter, sondern versucht es einfach.
Ja, definitiv.
Schön.
Einfach machen, ne?
Einfach machen, genau. Ja.
Ein großes Dankeschön an euch für die Einladung überhaupt. Ne?
Definitiv.
Wir haben uns riesig gefreut.
Vielen Dank dafür.
Wir bedanken uns bei euch, dass ihr Lust hattet, noch um 19.45 Uhr in eurem Büro zu sitzen, auf Freitag, um mit uns eine Folge aufzunehmen.
Alles gut. Gerne wieder.
In 10 Jahren, wenn ihr an einer AG seid.
Warum kann das schon nächstes Jahr sein?
Wir schauen. Also egal wie es ist, gerne wieder. Okay.
Liebe Zuhörer, wo hören Sie denn? Auf Schallplatte hören Sie eher weniger. Im Internet, im Radio, wie auch immer. Wenn auch ihr mal Bock habt, euren Beruf vorzustellen und den anderen Leuten unserer Community mal zu erklären, wie man diesen Beruf macht, wie man das wird, was man da so für Skills für braucht, dann meldet euch doch bitte bei uns, denn nur mit eurer Unterstützung können wir nämlich den Podcast weitermachen. Schreibt uns doch einfach eine Nachricht unter pugiundwilken@web.de oder auf Instagram könnt ihr uns finden unter der Bildungsauftrag mit Pugi und Wilken. Okay, wir kommen jetzt zum Schluss. Nochmal Dankeschön, dass ihr da wart, ihr beiden. Ja, hat echt Spaß gemacht. Ich bin ultra beeindruckt davon, was ihr gemacht habt. Wirklich. Also, wenn ich jetzt kein Headset auf hätte, würde ich den Hut abziehen. Danke. Und an den Leuten, die uns gerade zuhören, ich wünsche euch auch noch einen schönen Sonntag und wir hören uns dann in 2 Wochen. Ich verabschiede mich mit einem wunderschönen Ciao.
Ja, von mir auch nochmal. Ne? Vielen Dank, dass ihr da wart, euch die Zeit genommen habt. Ich kann auch nur Christoph quasi zitieren. Mega krass. Also einfach weitermachen. Ehrlich.
Vielen Dank. Vielen Dank.
Und ich sag auch tschüss. Achso, ja. Du ist heute nee, wild.
Erzähl. Ja, ist extrem durcheinander. Ich wollte euch sagen, ihr dürft auch noch tschüss sagen an die Community, wenn ihr wollt, weil das vergessen die meisten. Die sitzen nämlich dann da und warten auf irgendwas. Also auch
nee, okay. Wir wollten euch nicht ins Wort fallen.
Ihr dürft auch noch ein bisschen Werbung machen. Das kommt auch ja, noch nee, dazu. Weil,
doch. Vielleicht, ja.
Auf jeden Fall. Ja,
mach kurz. Ja, okay, gut, mach kurz und knackig. Also dann, liebe Community, vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt und uns hier mit, ja, auch ihr die Möglichkeit gegeben habt. Falls ihr Interesse habt, irgendwie mal CCG oder die Philosophie dahinter kennenzulernen, schaut gerne auf unseren Socials vorbei. Auf Insta sind wir sehr aktiv. Schreibt uns gerne eine Mail oder eine Nachricht. Wir sind immer da und ja, freuen uns, mit euch den Markt zu verändern. Vielen Dank und auf Wiederhören.
Jo. Ich hau eure Socials auch auf jeden Fall nochmal in die Shoutouts rein und so. Und
Vielen Dank.
Okay, dann ciao.
Auf Wiedersehen.
Tschüss, vielen Dank.
Vielen Dank.